Ja, also Mitarbeiter TU Chemnitz am Projekt Opener Next. Bevor ich zum Thema komme, zum eigentlichen Vortrag, ganz kurz, was ist das Projekt Opener Next überhaupt? Opener Next ist zunächst ein vom M-Fund gefördertes Projekt mit ja, Partnern aus ganz Deutschland. Wir haben hier mal so eine kleine Übersichtsgrafik. Da ist natürlich die TU Chemnitz logischerweise als Partner dabei. Da ist aber auch das IVU für Datenhaltung und Daten oder Software, vor allem in Bezug auf ÖPNV dabei. Oder für uns auch ein wichtiger Partner, die NASA, nicht die, die jetzt an die meisten denken, sondern das Verkehrsunternehmen, beziehungsweise eine übergeordnete Instanz in Sachsen-Anhalt, die sich eben um vor allem Schienenverkehr kümmert. Auch die Ziele im Projekt sind vielfältig. Es geht heute in dem Vortrag mehr um ein primäres Ziel. Hier kann man nochmal sehen, das Projekt geht auch über mehrere Jahre, so grob von 21 bis 24. So ein paar Beispielziele sind unter anderem ja natürlich das Hauptthema für mich heute, die Erfassung von Barrierefreiheitsdaten. Dann aber auch entwickeln Partner in einem Projekt Sensoren, mit der die Erfassung, Quatsch, mit der der Auslegungsgrad von Bussen ja live erfasst werden soll. Es geht aber auch um Schnittstellen beziehungsweise um Standardisierungsprozesse. Also aufgrund der Partner ist da sehr viel dabei. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Was ist denn unsere Motivation gewesen? Was ist der Ausgangspunkt? Warum überhaupt Barrierefreiheit ÖPNV? Warum machen wir das, was wir tun? Nun, das beginnt zunächst damit, dass 2012 der Gesetzgeber ja, ein neues Gesetz erlassen hat. Und das besagt so viel wie, gut, im 1. Januar 2022 sollen alle Haltestellen in Deutschland barrierefrei sein. Sehr gut. Ja, da kann man nur drüber lachen. Leider, so ist es geworden. Ja, jetzt ist die Pointe schon so ein bisschen weg. Ich werde sie trotzdem noch mal versuchen aufzubauen. Zunächst erstmal, okay, das Gesetz sieht vor, alle Haltestellen sollen barrierefrei sein. Was heißt denn Barrierefreiheit? Ich habe mich hier ja, einen kleinen Auszug aus dem Gesetz der Definition beholfen, habe es ein bisschen verkürzt, damit es ja einigermaßen leicht rüberkommt. Und das heißt so viel wie, etwas ist barrierefrei, wenn es für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar ist. Für mich liegt vor allem immer der Punkt auf dem Ende, ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar. Also das ist für mich der Kernaspekt, generell einfach für alle Menschen. So, dann natürlich jetzt die Frage, wir sind im Jahr 2023, wie viele Haltestellen sind denn ausgebaut? Tja, da gibt es dann nun, gab es eine Anfrage im Bundestag, damit haben sich Leute beschäftigt. Antwort, böse gesagt, wissen wir nicht. Es gibt einzelne Länder, das ist die Sache der Länder, die erfassen die Daten und fragen nach bei den Verkehrsämtern und tragen das zusammen. Also es gibt durchaus Daten darüber, aber das ist eben wieder landesspezifisch und manche wissen mehr, manche weniger. Ja, so das ist also unsere Ausgangssituation. Wir wissen nicht, was ausgebaut ist, aber wir wissen, es ist noch nicht alles ausgebaut. Das ist jetzt, Chemnitz ist gut, würde ich mal sagen, längst aber nicht fertig. Hier, bestes Beispiel, Omnibusbahnhof. Ist nur schon irgendwie eine wichtige Haltestelle, könnte man sagen, nicht barrierefrei ausgebaut. Also für uns natürlich die Frage, ist Zustanderfassung, ist unser allererstes Ziel, wie sieht es denn überhaupt aus, wie weit sind wir, wo fehlt es, was ist schon da, was nicht? Und dann darauf im Teil des Projekts für uns, gut, wir können die Haltestelle nicht ausbauen, das wird auch leider lange dauern und dazu sind wir nicht in der Lage, aber wir können dann darauf wenigstens Informationen geben, also bessere Auskunft oder vielleicht auch ein Routing, was dann später auch nochmal, ich später nochmal ein Detail drauf ein. Und letzter Punkt, auch so ein bisschen Teil des Projekts, dann vielleicht auch Ausbaupriorisierungen zu geben. Dass man schon sagt, okay, wenn wir den sauren Apfel beißen müssen, wir sind noch nicht, längst nicht am Ziel angekommen, wo wäre es denn am sinnvollsten, die Haltestellen auszubauen? Wir kommen dazu, wir kommen dazu. Aber ja, der Bordstein ist zum Beispiel nicht angehoben. Das heißt, ein ebenerdiger Einstieg in das Fahrzeug nicht möglich. Ja, jetzt zu dem Punkt, was sind denn für uns die relevanten Daten? Was sind die Merkmale für barrierefreie Haltestellen? Und das ist längst nicht so auf den Punkt definiert irgendwie. Das ist ein großes Spektrum. Und auch wir haben da jetzt nicht, würden nie davon ausgehen, sagen, wir haben hier die Weisheit mit Löffeln gegessen und wissen exakt, was eine Haltestelle ausmacht, die perfekt ist. Wir haben uns da zunächst erstmal als Basis genommen das Delphi-Handbuch. Delphi steht für deutschlandweite elektronische Fahrgastinformation und die haben ein Handbuch für barrierefreie Reiseketten entwickelt. Da gibt es schon mal sehr viele Merkmale, die definiert sind, wo die sagen, das brauchen wir. Wir haben das noch erweitert, also nicht alles, was da drin steht, um weitere Dinge erweitert, weil wir auch mit Betroffenen im Gespräch waren. Die haben gemeint, das ist nett, was da steht, aber das reicht uns nicht oder wir brauchen da noch Informationen. Also das ist so quasi unsere Grundlage gewesen. Da das Thema ja Bewusstsein ist, diese Linux-Tage, habe ich gedacht, nutze ich doch mal jetzt, um ein bisschen auf die Merkmale aufmerksam zu machen, ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, den kurzen Zeitslot hier, um die Daten oder die Merkmale mal vorzustellen. Ganz links, Fahrzielanzeiger, kennen von euch einige, ist jetzt nicht das klassischste barrierefreie Merkmal oder irgendwie ein Hilfsmittel. Dennoch, das hilft allen Leuten, die Haltestelle oder leicht zu verstehen, wann denn der nächste Zug abfährt. Außer den Leuten, die eben die Schrift nicht lesen können, weil sie sehr eingeschränkt sind oder blind sind. Für die ist dann das zweite Bild wichtig. Das ist dann also ein Taster, der hilft, die Informationen vorzulesen. Dritte Bild zeigt einen Türöffnungsknopf für Türen. Türen sind in der Regel groß und schwer, lassen sich also im Rollstuhl besonders schwer öffnen dann, teilweise gar nicht. Das heißt, solche Dinge sind auch relevant. Letztes Bild, klassisches Beispiel, Fahrstuhl. Hängt sehr viel zusammen mit dem Fahrstuhl. Wie breit ist er? Also wie viel Platz ist da drin? Wie breit ist die Tür? Ist im Fahrstuhl dann taktile Beschriftungen? Also kann da ein Blinder sich überhaupt zurechtfinden, welche Etage er muss? Wird die Etage auch angesagt, dass er weiß, wo befindet er sich denn am Ende? Wird alles gerne oft übersehen. Sehr, sehr wichtiger Punkt zeigt das erste Bild, Straßenüberquerungen. Das ist eine hochgefährliche Situation für blinde oder sehr eingeschränkte Menschen, weil sie können das Auto maximal hören und dann ist es teilweise schon zu spät. Das heißt, für die ist es erstmal wichtig, Markierungen, also die taktilen Bodenprofile, dass die existieren und quasi vorwarnen, Achtung, du kommst hier auf die Straße, hier ist irgendetwas. Gibt es auch ganz viele verschiedene Muster, die verschiedene Informationen, sage ich mal, dann an die Menschen geben. Und zweiter Punkt, gut, nun weiß ich, dass da etwas ist, aber wann weiß ich denn, wann die Straße frei ist? Das ist natürlich für uns das Einfachste. Es gibt eine Ampel, die schaltet auf grün und dann gehen wir rüber. Tja, aber das Grün sieht der Blinde nicht, also gibt es dann wieder spezielle Taster. Das ist kein SOS-Knopf oder sowas, wie gerne behauptet wird, sondern das ist ein Taster, mit dem man das akustische Signal anfordern kann oder auch ein Vibrationssignal. Kleines, vielleicht Fun-Fact noch, da ist auch ein Pfeil an manchen Tastern unten dran oder auch vorne dran, der auch noch anzeigt, in welche Richtung denn die Straße übergangen werden kann oder übergangen werden muss. Denn manchmal kann das ja schräg sein oder in eben eine nicht naheliegende Richtung. Letztes Bild zeigt den Bordstein, der so ein klassisches Beispiel ist für, okay, Blinde möchten gerne den Bordstein irgendwo haben, weil er ihnen als einen Hinweis gibt, wann komme ich auf die Straße, wo endet der Fußweg etc. Rollstuhlfahrer ist das wieder für Rollstuhlfahrer eine große Barriere. Also auch wichtig, wo sind Bordsteine, wo sind sie aber auch abgesenkt, dass man eben auf den Bordstein herauffahren kann. Und letzte Folie zu Bildern, ich habe hier nochmal Türen. Türbreite ist natürlich relevant, wenn die Tür viel zu schmal ist, komme ich nicht durch. Dann das zweite Bild zeigt auch nochmal so ein Beispiel für taktile Bodenindikatoren. Das ist, wie gesagt, eine ganze Palette von. Ein wichtiger wurde uns gesagt, das war einmal auch das Einstiegsfeld an Haltestellen, dass Leute wissen, wo muss ich mich denn hinstellen, wenn ich am Ende in das Fahrzeug kommen will, wo es denn hoffentlich am Ende auch hält. Drittes Bild, die klassische Treppe, wofür es dann eine Umgehung braucht mit einer Rampe, die auch wieder gewisse Anforderungen haben muss. Steigungsgrad, Breite, in dem Fall sogar noch ein Geländer, an dem man sich vielleicht durchziehen kann oder wo eben auch Leute ohne Rollstuhlfahrer, sondern einfach die gehbehindert sind, dass sie Hilfe haben. Und letztes Bild zeigt taktile Beschriftungen am Geländer. Für uns ist alle immer relativ eindeutig, die zumindest sehen können, okay, ich sehe, wo das nächste Gleis ist, aber das hilft dem Blinden eben nicht. Und der hat so wenigstens die Möglichkeit zu fühlen, wo denn die Treppe hinführt und muss nicht erst ziellos umherirren, um sein Gleis zu finden. Gut, wir wissen jetzt einigermaßen, längst nicht alle Daten sind das gewesen oder Merkmale, aber worum es geht, was irgendwo wichtig ist. Jetzt die Frage, wie wollen wir das Ganze erfassen? Für uns als Grundlage haben wir uns für OpenStreetMap entschieden. Sagt vielleicht einigen von euch was, ist im einfachsten Fall eine Datenbank für Geodaten, die aber von der Gemeinheit, also von der Community gepflegt wird und auch verwaltet wird. Frage natürlich, warum OpenStreetMap? Also das hat ganz viele Vorteile. Der allererste ist, es gibt eine riesige bestehende Datenbasis. Vor allem Deutschland ist dabei, Führer Nummer 1. Es gibt wahrscheinlich kein Land, was so gut erfasst ist. Und man kann da, denke ich, auch ohne zu lügen, zu sagen, das ist besser als Google Maps erfasst die Daten darin. Dann ist es existiert bereits eine Community. Das heißt, wir müssen nicht erst selber eine aufbauen, etc. Automatische Datenlizenz, immer praktisch sowas zu haben, dass man sich damit nicht beschäftigen muss. Dann kein initialer Aufwand, wir müssen uns keinen Server aufsetzen. Viele Tools existieren schon, die Technik ist schon da, Standardisierungen sind schon da, Schnittstellen sind schon da. Also für uns ein einfacher Einstieg, sodass wir uns auf unsere wesentliche Arbeit konzentrieren können. Dann ist es auch eine etablierte Plattform, das heißt, ja, es gibt immer Leute, die betrachten das mit Skepsis, oh, da kann jeder was machen, aber es gibt auch viele, die das Potenzial gesehen haben, die sagen, verdammt, da kriege ich Daten gratis und die sind auch noch gut, natürlich nutzen wir die. Ein anderer Punkt war für uns, dass es das Projekt auch unabhängig macht. Ich habe am Anfang gezeigt, das Projekt ist zeitlich begrenzt. Ja, der Server am Ende, den wir jetzt kaufen würden, ist auch zeitlich begrenzt. Was passiert also am Ende mit dem Projekt, wenn die Zeit rum ist? Es stirbt und das hat uns nicht gefallen. Wir wollten gern, dass das irgendwo weiterleben kann, weiter funktionsfähig ist und deswegen weiterer Pluspunkt für OpenStreetMap. Und letzter Punkt, flexible Datenspeicherung, dazu komme ich aber dann nochmal im Detail. OpenStreetMap erlegt quasi keine Restriktionen, was man erfassen darf, wie man es erfassen darf. Zumindest OpenStreetMap per se nicht. Nachteile gibt es aber auch. Einstiegshürde durch einen Nutzeraccount, der verpflichtend ist. Dann, was vorhin ein Pluspunkt war, jetzt ein Nachteil, keine Kontrolle über die Schnittstellen. Das heißt, ja, sie gibt es schon, aber wir müssen auch mit dem leben, was es eben gibt. Und das kann natürlich auch ja, nicht genau das sein, was wir jetzt brauchen, damit die App so funktioniert, wie wir sie denn gerne hätten. Und letzter Punkt, manchmal gibt es schon Daten, die frei verfügbar sind, aber die nicht in OpenStreetMap sind. Und die können, sag mal, nur unter Hürden in OpenStreetMap importiert werden. Das ist einfach, ja, wird von der Community gepflegt und deswegen sollen da eben auch automatisierte Edits oder Bearbeitungen werden da deswegen auch relativ kritisch gesehen, weil die eben auch viele Dinge zerstören können. Gut, was ist daraus entstanden oder was ist jetzt unser Ziel gewesen? Wir haben dann eine App entwickelt, mit der es ja, relativ einfach gemacht werden soll, Barrierefreiheitsdaten an Haltestellen zu erheben. Wenn jemand von euch Street Complete kennt, das ist auch eine App für OpenStreetMap. Es funktioniert sehr ähnlich, nur dass wir uns in dem Fall auch wirklich auf die Haltestelle fokussieren und auch auf Merkmale speziell zur Haltestelle fokussieren. Und da sieht man schon rechts auf dem Screenshot, oder ja doch, es ist rechts, ein roter Kreis, der symbolisiert die Haltestelle und dann gibt es in der Haltestelle eben verschiedene Objekte, die irgendwie relevant sind, sei es der Straßenübergang oder natürlich auch der Bussteig, wo der Bus am Ende hält. Das Ganze ist cross-Plattform ausgelegt, ist auch so ein bisschen aus dem Vorgängerprojekt als ja, mitgenommen worden, das, was vorher nur auf Android ausgelegt war. Es gab eine große Nachfrage nach auch iOS-Geräten. Und natürlich ist es Open Source, unter anderem auch einen speziellen Fragenkatalog, also der, ich sag mal, losgelöst vom Programm ist, mit dem Ziel auch, dass er eben leicht, relativ leicht, verständlich für andere, vor allem nicht Informatiker, bearbeitbar, editierbar, überprüfbar ist, um so eben auch noch mehr Expertise, weil wir sind ja nun nicht jetzt die absoluten OSM-Experten, sondern auch noch mehr mit ins Boot zu holen, die da mitarbeiten und mithelfen können. So, jetzt kurz mal ein technischer Exkurs in OpenStreetMap. Also was besteht das eigentlich? Im Vordergrund wird das in der Regel als XML dargestellt, im Hintergrund sind das PGSQL-Datenbanken und es hat im Grunde drei Hauptelemente, das sind Knoten, das sind Wege und Relationen. Die Relationen will ich so ein bisschen ausklammern hier, die fassen dann Dinge zusammen, beschreiben die und erlauben auch noch andere Spezialitäten. Die wichtigsten Grundelemente sind wirklich Knoten, also irgendein Punkt auf der Karte mit einer GPS-Koordinate oder einer Koordinate. Und Wege, was dann immer Referenzen auf verschiedene Punkte sind, mit denen dann eben Pfade oder auch ja, Flächen in dem Falle, wenn der Weg geschlossen ist, darstellen können. Wichtig ist es, jetzt hat man ja diese Punkte und Wege, hat aber noch keinen Bezug dazu, was das ist. Dafür gibt es dann die sogenannten Tags. Es wird also mit einem Schlüssel und Wertpaar definiert. Ja, diese Eigenschaft hat dieser Knoten, hat dieser Weg. Das erste Beispiel hier, der Knoten, der Knoten mit Traffic Sign City Limit zeigt zum Beispiel oder beschreibt, besser gesagt, ein Ortseingangsschild oder Highway Unclassified, der Weg, beschreibt eine Nebenstraße. Das sind dann alles Tags, die irgendwo mal definiert wurden, auf man sich geeinigt hat, um eben diverse Dinge abzubilden. Dann kurz zur groben Funktionsweise der App. Wir laden mittels einem sogenannten Overpass-Server, das ist nochmal eine Instanz separat von dem klassischen OSM-Server, der aber diese Daten nutzt, zunächst erstmal alle Haltepunkte runter, die in einem gewissen Umkreis um den Nutzer liegen, die werden dann zusammengefasst zu einem Haltebereich oder der eigentlichen Haltestelle, muss man sagen. Also eine Haltestelle ist in unserem Sinne nicht nur dieses eine Schild, sondern auch das, was gegenübersteht. Und vielleicht gibt es noch um die Ecke eine Haltestelle, die alle den gleichen Namen haben. Und daraus wird also dieser Bereich gebildet mit einer festen Ausdehnung um das Ganze drumherum. Und wenn jetzt sich der Nutzer dann in diesen Bereich begibt oder eben sagt, ich möchte jetzt speziell diesen Bereich irgendwie beantworten oder darüber Fragen beantworten oder sehen, dann wird der OpenStreetMap-Server angefragt. Wir bekommen die Daten von OpenStreetMap, die sich alle dort in diesem Gebiet befinden und wenden dann darauf unseren Fragenkatalog an, der eben prüft, okay, welche Elemente hier drinne, welchen fehlen da noch Daten, wo kann ich dazu quasi Fragen stellen. Das sieht dann in der App so aus. Also man hat jetzt hier in dem Falle schon mal so einen Marker angeklickt. Das ist jetzt hier ein Fußgängerübergang. Und da wird dann einem die Frage gestellt, okay, welche Art ist denn das? Also gibt es da einen Zebrastreifen oder gar sogar Ampeln? In dem Fall jetzt hier mal die Ampel ausgewählt. Und dann sieht man auf der rechten Seite, wie das dann in OpenStreetMap abgebildet wird. Wird also dann der Tech Crossing mit Traffic Signals geschrieben. Anderes Beispiel jetzt mit ein bisschen längerer Liste. Jetzt mal eine Plattform, sagen wir da üblicherweise dazu. Also die Haltestelle oder der Bereich, wo dann die Menschen warten. Da ist hier die Frage, gibt es denn ein Passenger Information Display, ein Fahrgastinformationsanzeiger? Der wird dann mit dem entsprechenden Tag abgebildet. So, jetzt zu den Herausforderungen, die uns da ja während des Projekts und auch immer noch irgendwo begleiten. Also natürlich zuallererst der OSM-Account-Zwang, sage ich jetzt mal, der sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Nachteil, yet another Account. Niemand hat Lust, sich ständig neue Accounts zu etwas zu stellen. Vorteil aber natürlich auch, die Hürde erhöht auch in gewissermaßen verringert die Gefahr, dass Leute irgendwie das missbrauchen, dass irgendwelchen Mist eintragen, sondern ja, man filtert so gewissermaßen vielleicht auch ein paar der, sag mal, schwarzen Schafe dadurch raus. Hat auch die Vorteile, wenn es eben doch mal jemand gibt, der das missbraucht, dann wird er von der Community, er kann da identifiziert werden, er kann blockiert werden. Also Fluch und Segen zugleich. Wir haben den ungleichen Erkenntnisstand der Nutzer, das ist ja nichts Überraschendes. Jeder hat eine andere Vorstellung von Begriffen, anderes Vorwissen. Und deswegen müssen wir da quasi immer wieder auch ja, mit Nutzerfeedback iterieren, versuchen, die Fragen irgendwie verständlicher zu machen. Teilweise versuchen wir das dann durch Darstellungen, die wir hinzufügen, Erklärtexte und so weiter. Dann ein paar ja, technisch-theoretische Probleme oder Hürden ist auch die Ausdehnung der Haltestelle, die halt nirgends klar definiert ist, von wo bis wo sich eine Haltestelle erstreckt. Ich habe schon erzählt, wir machen das da noch relativ plump in dem Fall, dass wir sagen, okay, diese Elemente gehören zusammen, die Haltepunkte gehören zusammen, die haben denselben Namen oder die gehören auch aus anderen Kriterien, passen die zueinander. Dann wird darum ein Bereich erzeugt mit einem, ich weiß gerade unseren Abstand nicht mehr, aber mit einem festgelegten Abstand oder ein Padding, sage ich mal, drumherum. Und das war's. Da kann natürlich auch Sachen verloren gehen, die irgendwie relevant sind, weil außerhalb der Haltestelle gibt es jetzt oder außerhalb des Bereichs doch noch einen wichtigen Weg. Könnte man also mit mehr Intelligenz durchaus besser machen. Nachteil ist, wir bräuchten dafür wieder eine eigene Serverinstanz, auf der das irgendwie passiert, weil auf dem Endgerät des Nutzers das zu machen, ist verdammt schwer. Und was damit auch einhergeht, der Weg zum Beispiel, der da markiert ist, die Zugehörigkeit von Elementen zur Haltestelle, ist halt auch nicht eindeutig. Dass es da jetzt ein Weg, der im Wohnviertel zum Wohnviertel gehört und eigentlich für die Haltestelle erstmal irrelevant ist. Die App stellt dazu aber trotzdem die Frage, ja, wie ist denn hier die Bodenheit beschaffen zum Beispiel? Wir sagen, lieber zu viel Fragen stellen, weil die Daten schaden nicht. Man kann die Daten ja auch für alles andere nutzen, als für irgendwie Haltestellen, Routing oder Informationen, sondern lieber einmal zu viel stellen als zu wenig. Hat natürlich auch den Haken, ja, ist es für manche Nutzer dann unverständlich, warum soll ich das jetzt hier beantworten? Das hat doch offensichtlich nichts mit Haltestelle zu tun oder es wird einfach sehr viel auch, was an gewissen Haltestellen dann gefragt wird. Und letzte technisch große Herausforderung ist, dass wir im Vorab nicht wissen können, wenn wir diese rote Zirkel, die Haltestellenbereich erstellen, ist denn der vielleicht schon fertig? Waren da schon ganz viele Leute oder ist der generell, weil OpenStreetMap, die Community das schon erfasst hat, bereits fertig? Wir wissen das in dem Moment nicht, weil wir eben eine gewisse Datensparsamkeit, aber auch Performance brauchen, sodass wir vorher erst nur grob die Haltestellen runterladen. Wenn wir die gesamte OpenStreetMap-Karte über, ja, diesen Bereich runterladen würden, wären das eben viel zu viele Daten. Auch da können wir das nur im Nachhinein dann nur zu sagen, okay, du willst hier wissen, wie viel ist, wir laden die Daten runter, sagen, nein, hier können wir keine Fragen stellen, ist halt irgendwo zu spät und zerstört auch so ein bisschen den Effekt, man will ja gerne Sachen auch abschließen. Man will sehen, wo der Fortschritt ist. Und das war am Ende jetzt auch für uns so ein Knackpunkt zu sagen, wir brauchen eigene Infrastruktur. Wir werden jetzt doch einen eigenen Server machen mit der Hoffnung oder mit der Idee, solange das Projekt läuft, wird der Server verwendet. Sollte der irgendwann nicht mehr finanziert werden, dann springen wir halt zurück auf die bisherige Funktionalität, wo es eben so, naja, semi-gut dann funktioniert. Grundvoraussetzung für uns sind natürlich auch die OpenStreetMap-Grunddaten. Wenn die nicht existieren, können wir dazu auch keine Fragen stellen. Die App ist dazu nicht in der Lage. Das ist jetzt kein total simpler Prozess, diese Daten anzulegen. Ist natürlich auch eine Hürde, die uns, über die wir mitgehen mussten. Deswegen haben wir unter anderem auch einen Mapping-Leitfaden noch mit erstellt, um so ein bisschen auch nochmal der OSM-Community entweder auch Hilfe zu leisten, wie wir uns gewisse Dinge vorstellen oder auch das, um den Prozess so ein bisschen zu vereinfachen und auch nochmal das Thema mehr in den Vordergrund zu rücken. Dann, vorletzter Punkt, Verwendung der Daten. Was machen wir denn damit, wenn denn das nun alles netterweise auch von euch und anderen Menschen erfasst worden ist? Großes Ziel ist natürlich, dass die Daten irgendwie in die Auskunftssysteme kommen. Also nicht nur in der Open-Source-Community bleiben und in der Open-Data-Community, sondern auch wirklich von Verkehrsverbünden genutzt werden. Und dafür ist dann ein Export in diese Systeme wichtig. Und wir haben ja den Partner IVU, habe ich schon erwähnt. Die betreuen, sage ich jetzt mal so grob, halb Deutschland, die Verkehrsverbünde davon, stellen der Software und die Daten oder die Datentools zumindest bereit. Und hat man sich jetzt so drauf geeinigt, es gibt diesen Standard VDV Physics 2, wie eben Haltestellen, Daten abgebildet werden können, dass wir aus OpenStreetMap diese exportieren und dann, dass der IFU-Pool wiederum ein Tool hat, um die Daten zu importieren. Dafür ist es für uns allerdings auch wieder wichtig, nächste Herausforderung schon, dass die Daten auch referenzierbar sein müssen. Also alle Haltestellen in Deutschland haben so eine sogenannte DIID, das ist eine deutschlandweite eindeutige Identifikationsnummer. Und die ist in OpenStreetMap manchmal sehr gut vorhanden, manchmal aber auch nicht. Das heißt, auch die muss nachgepflegt werden, damit der Export dann zuverlässig funktionieren kann. Auch da werden dann im Projekt irgendwie Tools oder Hilfsmittel entwickelt, die das machen können. Ja, Endziel, Verkehrsverbünde können dann also auch diese Daten irgendwie bei sich nutzen. Anderer Anwendungsfall, Datenanalyse. Also Partner entwickeln auch Tools zur Auswertung der erhobenen Daten, um halt so Fragen zu beantworten. Wo fehlen denn Daten, wo wurde noch nichts erfasst oder auch, wo wurden die Daten erfasst und wo können wir jetzt sagen, gut, die Haltestellen sind gut oder schlecht ausgebaut. Und in diesem Zuge gibt es dann ein kleines Konzept entwickelt, in dem Fall hat sich das jetzt auf den Erzgebirgskreis beschränkt, sage ich mal, wo eben dann mal eine Priorisierung entworfen werden soll für den Haltestellenausbau, in dem Fall im ländlichen Gebiet. Und letzter Punkt, der jetzt wieder mehr auf die TU Chemnitz auch zurückkommt, ist dann eine prototypische Routing-App unter der Verwendung von Perpetis. Perpetis ist so ein Submodul von MOTIS, was jetzt vielleicht auch noch jemandem was sagt, aber MOTIS ist ein Projekt der TU Darmstadt, das sehr gut für intermodales Routing gedacht ist, also von Bus, Fußweg, Auto und sowas, das wird darunter alles sehr gut vereint. Und da ist Perpetis jetzt dieser kleine Teil, der das Fußgänger-Routing übernimmt und die haben dort vor allem auch individuelle Profile vorgesehen für Leute, eben die weniger Anstiege möchten, keine Treppen gehen möchten, nicht gehen können, wie auch immer. Da kann man also viele Parameter mitgeben und das soll im Projekt noch verbessert werden, erweitert werden und dann eben in dieser Routing-App verwendet werden, die natürlich auch die Daten mit berücksichtigen wird, die irgendwie im Projekt durch die App erfasst wurden. Und der Pilotbahnhof oder Bahnhöfe sind dann Chemnitz und Magdeburg, in dem dann wirklich diese App mal getestet werden soll, die dann wirklich Indoor-Navigation bietet. Also nicht nur klassisch draußen per GPS, sondern wirklich Indoor, wo dann auch Indoor-Positionierungssysteme zum Einsatz kommen. Genau. Dann letzter Punkt, mein Aufruf zum Mitmachen. Jeder, der möchte, kann sich natürlich die App entweder per Android Store oder Play Store heißt es ja, und den App Store runterladen. Ich kann die dann zum Schluss auch nochmal einblenden. Ansonsten gibt es auch ganz viele andere Punkte. Ich habe schon erzählt, irgendwo alles Open Source, Open Data. Also für Leute, die aus der OSM-Community kommen oder damit erfahren sind oder Lust darauf haben, könnt gerne natürlich beim Mapping mithelfen, bei den Fragen, die wir stellen, die verbessern, kontrollieren, neue mit eintragen. Programmierung ist natürlich auch gern gesehen auf GitHub oder gar eigene Tools entwickeln, die eben diese Daten nutzbar machen und auch vielleicht Stärken und Schwächen zeigen etc. Und natürlich auch gerne einfach weitersagen. Und damit war es das für meinen Vortrag. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Weitere Infos findet ihr hier und fürs Runterladen der App openstop.app, da gibt es dann auch.
Vielen herzlichen Dank für diese gute Vorstellung und für das Mitmachen. Möchte jemand gerade schon mal spontan mitmachen und noch eine Frage stellen? Dem scheint jetzt, ach, da drüben, ich komme gleich rüber.
Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag und natürlich auch ein sehr relevantes Projekt auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen die Haltestellen meiner näheren Wohnumgebung rekapituliert und festgestellt, die Haltestellen sind ja durchaus barrierearm, wollen wir es mal so formulieren. Aber die Zugangswege zu den Haltestellen sind es teilweise nicht. Ja. Was machen wir denn damit?
Also in OpenStreetMap, das ist das, wo unser Leitfaden auch dann so ein bisschen reinkommt, beschreiben wir dann, dass das detailliert mit erfasst werden soll, wie die Zugangswege sind, vor allem auch für Umsteige von Haltestelle A zu Haltestelle B. Ist die App bedingt hilfreich dafür? Also wenn die schon existieren, dann können wir die anreichern und können sagen, okay, hier ist der Bordstein abgesenkt oder da kann man sagen, das ist ein Weg, der ist ja irgendwie geebnet und damit befahrbar mit dem Rollstuhl zum Beispiel. Aber die App selber erstellt diese Wege nicht. Also wir hoffen, dass die in OpenStreetMap existieren oder fahren die Schiene, dass wir Leute dazu anregen wollen, diese dann detaillierter zu erfassen, wenn sie noch nicht detailliert vorliegen.
Ich habe eine Frage. Normalerweise müssten doch die ganzen Daten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Haltestellen vorliegen, auch beispielsweise bei Fußgängerüberwegen. Die müssten doch in den Behörden als Aktendaten vorliegen. Könnte man die nicht einfach sich geben lassen und dann aktenmäßig einpflegen, ohne dass dort irgendwelche Leute rumrennen müssen, beziehungsweise lässt direkt von den Behörden einpflegen? Also mir erscheint das unlogisch, dass diese Haltestelle gebaut wird und der Nutzer muss dann gucken, was sie für Eigenschaften hat, obwohl es in den Akten ja vorliegt.
Ja, ich kann nur sagen, dass das Wort Behörde hier das Hauptproblem ist, dass es einfach Dinge langsam gehen, dass Dinge aber auch wirklich nicht da sind. Also jetzt natürlich neue Haltestellen, die erfasst werden, da wird das, so genau kann ich es auch nicht sagen, da wird das sehr wahrscheinlich mit erfasst werden. Aber bei vielen älteren Haltestellen wurde es eben einfach nicht mit erfasst, wie da der Zustand ist, wie die Umsteigeplätze dort sind. Und daher eben auch diese ernüchternde Aussage, man kann noch gar nicht selbst, ja, der Bundestag quasi, darüber Aussage treffen, wie viel denn ausgebaut sind und welche nicht, weil eben auch wirklich Sachen gar nicht vorliegen. Für die neuen Sachen wird das jetzt hoffentlich klüger gemacht, ja.
So, dann auch von mir nochmal vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich schaue noch einmal kurz in das Publikum und die Zeit ist ja auch ran. Damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle hier gewesen wart.